Hey, ich bin Xenia. Schön, dass du dabei bist bei Pinax, dem Podcast Mehr als nur Snacks. Hier erfährst du alles rund um unsere Insektensnacks, Ernährung und Nachhaltigkeit. Ich spreche mit spannenden Gästen, entdecke die neuesten Foodtrends und vieles mehr. Auf los geht's los. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinax Mehr als nur Snacks. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen spannenden Gast eingeladen. Mir gegenüber sitzt Aaron Fischer, erst 24 Jahre alt und kommt aus dem wunderschönen Bayern und ist jetzt Gründer von JF Kitchen. So viel möchte ich schon mal verraten, aber erstmal ein herzliches Hallo an dich, Aaron. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt, aber am besten ist es, wenn du dich einfach selbst mal kurz vorstellst, damit dich alle ein bisschen kennenlernen. Wer bist du so und was machst du privat und beruflich gerne?
Also ja, du hast mich ja schon eigentlich eingeleitet. Also mein Name ist Aaron, ich bin 24 und ich habe jetzt seit dieses Jahr, beziehungsweise der Gründungsprozess hat letztes Jahr begonnen, aber offiziell gegründet sind wir seit diesem Jahr, JF Kitchen gegründet, und zwar mit einem Geschäftspartner zusammen. Und das ist tatsächlich aktuell beides Beruf und Freizeit zusammen. Das heißt, im Moment fällt das Privatleben nicht ganz so ereignisreich aus.
Okay, also das ist der große Teil, der dich gerade einnimmt. Vielen Dank schon mal für diesen kurzen Einblick. Ja, die meisten können sich jetzt bestimmt auch schon denken, um was es hier geht, nämlich um dein Unternehmen JF Kitchen. Wir haben ja allgemein auch was mit Ernährung zu tun und Kitchen in dem Sinne ja auch. Das hast du ja gemeinsam mit Johann gegründet. Kannst du uns nochmal erklären, was JF Kitchen genau ist? Was produziert ihr bzw. was verkauft ihr?
Genau, also JF Kitchen ist, wir sind ein Tableware- und Kitchen-Startup und wir wollen eigentlich Utensilien für Küche und logischerweise Tableware produzieren und vertreiben. Aktuell sind wir jetzt halt gestartet mit einem Produkt erst und haben uns erstmal spezialisiert so ein bisschen auf die Textilrichtung, also Tischdecken und solche Sachen, und wollen das ganze Produktportfolio natürlich dann auch erweitern. Aber das, sage ich mal, war der Hintergedanke bei der Gründung.
Okay, also meine Oma würde jetzt ganz kurz lachen, weil wenn ich jetzt auf die Webseite gehe, sehe ich halt diese Tischdeko, sag ich mal, auch Stoffservierten, und das hat meine Oma früher sehr oft benutzt. Für sie ist das vollkommen normal. Wie seid ihr denn ausgerechnet darauf zu kommen, mit diesem Produkt zu starten?
Also als Johann und ich uns kennengelernt haben in dem davorigen Job und so weiter, haben wir recht viel Zeit miteinander verbracht, und da hat sich halt herausgestellt, Johann ist sehr, sehr Interior begeistert, also alles in der Kategorie eigentlich so Haus und ja, fällt jetzt auch Wohnzimmer und Küche natürlich mit dazu. Und ich habe in diesem Bereich tatsächlich schon verkauft davor, aber mit weniger Struktur. Also ich habe immer mal wieder einzelne Produkte vertrieben, aber jetzt halt nicht mit demselben Commitment, wie wir das jetzt mit JF Kitchen angehen wollen. Und danach haben wir auch eine Nische gebraucht, die für uns als, ja, neues Unternehmen, wo wir noch keinen großen Kapitalhebel haben und nicht sonderlich viele Ressourcen zur Verfügung haben, die für uns auch bewältigbar war, sowohl im Wareneinkauf wie auch im Wettbewerb. Und so sind wir dann eigentlich auf Stoffservietten gekommen. Und genau, also da hat sich dann ganz gut ergänzt, quasi mit Johanns Interessen und mit meinen.
Okay, also man sieht, da spielen viele Faktoren auch mit ein, warum jetzt ausgerechnet das Produkt das Anfangsprodukt gewesen ist oder jetzt zur Zeit ist. Und ich denke bei so Stoffservietten oft auch viel an Nachhaltigkeit. Da geht es ja in unserem Podcast auch sehr viel drum, allgemein um Themen wie Umwelt, Innovation. Was sind denn eure Ansprüche generell, also in Bezug auf Nachhaltigkeit? Worauf achtet ihr bei der Produktion, Verpackungen, Versand? Spielt das bei euch eine Rolle?
Also auf jeden Fall, also Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr großer Punkt, glaube ich. Generell natürlich jetzt im Moment in der Gesellschaft und vermutlich ziemlich viel mehr in der Zukunft. Aber auch für uns ist das wichtig gewesen. Also wir wollten auf keinen Fall irgendein Wegwerfprodukt machen oder was dergleichen. Deswegen ist es einer der größten Punkte, dass du Stoffservietten natürlich wiederverwenden kannst. Wir achten das da bei Nachhaltigkeit auf einige Dinge bei dem Produkt. Zum einen natürlich, dass wir die hochwertigste Qualität anbieten, damit es waschbar ist und sehr möglichst oft wiederverwendbar natürlich. Man kann da viel falsch machen, wenn man die falsche Baumwolle verwendet oder so. Dann geht es zu weit ein oder es geht schief ein oder etwas dergleichen oder das verfärbt sich. Und deswegen, sage ich mal, haben wir den Qualitätsanspruch, damit das nicht auftritt. Und auf der anderen Seite schauen wir natürlich auch beim Transport unseres Produkts darauf, dass wir möglichst den Transportweg wählen, der am wenigsten die Umwelt belastet. Und dann zum Packaging zum Beispiel machen wir auf keinen Fall irgendwas mit Plastik. Wir haben einen Produktkarton, selbst designt von uns, und der beinhaltet kein Plastik, weder einen Sticker mit Plastik oder irgendetwas anderes. Also das ist komplett plastikfreie Verpackung. Genau, und dann sage ich mal, kann man aber logischerweise auch nicht alles, sind nicht seinen ganzen ökologischen Fußabdruck irgendwie durch Optimierung des Transports oder durch das Produkt selbst ausmerzen. Und deswegen machen wir auch einen Ausgleichszahlungen für unseren CO2-Abdruck. Da haben wir ein Unternehmen, das heißt Climate Partner, beauftragt, und die haben unseren CO2-Fußabdruck bilanziert und quasi geschaut, okay, wie viel CO2 produziert eine Stoffserviette oder ein ganzes Set an Stoffservietten in einem Lebenszyklus. Also tatsächlich vom Start, dem Verweben der Baumwolle und der Produktion der Baumwolle bis hin zur Entsorgung. Und das Ganze wurde bilanziert und wir machen jetzt halt Ausgleichszahlungen dafür und unterstützen da jetzt den Aufbau von erneuerbaren Energien mit einem Anteil pro Verkaufseinheit.
Also ich sehe, ihr seid da voll drin und habt da so viel, was ihr da macht und auch sehr hohe Ansprüche und Qualitätsansprüche an euch selbst. Das finde ich sehr spannend. Kannst du uns noch mehr über die Produktion und den Verkauf auch erzählen? Also wo produziert ihr und wo gibt es eure Produkte denn derzeit zu kaufen?
Also aktuell produzieren tun wir in Shanghai. Da sitzt die Näherei und unsere Baumwolle kommt aus Ägypten. Das heißt, die muss einen ganz schönen Weg hinter sich legen eigentlich. Ursprünglich wollten wir und wollen wir auch immer noch in Deutschland bzw. in der EU produzieren. Aber leider Gottes haben wir dort nicht wirklich viel Glück gehabt. Also tatsächlich wurden wir ausgelacht, als wir deutsche Hersteller angeschrieben haben, was sehr schade ist. Uns liegt es sehr am Herzen und an sich wäre das von der Zeitumstellung her und von vielen anderen Dingen sehr viel komfortabler für uns, hier in der Nähe, regional irgendwie oder wenigstens in der EU zu produzieren. Aber war für uns bisher nicht umsetzbar. Wir haben es wirklich probiert mit Dutzenden Herstellern, aber es ist nicht möglich, für uns da genau das Produkt herstellen zu lassen, was wir wollen, zumindest nicht in den Quantitäten, bei denen wir uns aktuell bewegen.
Ja, man hört raus, dass es auf jeden Fall schwer ist. Wir kennen das von Pinax auch, da irgendwie Abnehmer zu finden, die das vor Ort gut herstellen können. Und natürlich sehr schade, dass ihr da für eure gute Idee ausgelacht wurdet.
Ja, genau. Also wir wurden da ausgelacht, als wir Hersteller angeschrieben haben. Wir haben primär Hersteller in Deutschland angeschrieben und in Portugal, weil die Textilproduktion in Portugal sehr, sehr groß ist. Dieses ganze Land ist ja auch bekannt eigentlich für Textilproduktion, zum Teil zumindest. Und wir haben mit einigen Herstellern da telefoniert und bei uns geht es halt jetzt halt nicht um riesige Quantitäten, aber es sind jetzt auch nicht 100 Stück, die wir einkaufen. Also wir kaufen so in der Größenordnung von 10.000 bis 30.000 Servietten ein. Aber für die Individualisierung der Servietten haben wir niemanden gefunden, der das uns macht. Und Individualisierung bedeutet sowas wie zum Beispiel, wollen wir unsere eigene Naht, also unsere Stoffservietten haben zwei Nähte, damit sie eben länger hält. Das haben wir vorhin schon angesprochen bei der Nachhaltigkeit. Und unser Maß, wir produzieren zum Beispiel die Stoffservietten 1 Zentimeter größer, als wir sie auch verkaufen und bewerben, damit wenn Baumwolle sich zusammenzieht nach dem Waschen, was es ja tut, dass es dann genau auf die richtige Größe, die der Kunde auch gekauft hat, zusammen schrumpft. Und ja, für diese eigentlich kleinen Individualisierungen haben wir niemanden gefunden hier und wurden dann durchaus bei einem Hersteller auch mal ausgelacht, als wir die Anforderung gestellt haben, eigene Servietten zu produzieren. Also die verkaufen uns nur Stockware leider. Und deswegen war bisher der Weg für uns noch nicht möglich. Wir wollen das auf jeden Fall, wir bleiben da dran und wir probieren das auch weiterhin, aber bisher haben wir leider noch niemanden gefunden, der das zu einem akzeptablen Preis, zu dem wir es auch verkaufen können, mit einer genauso guten Qualität und individuell, wie wir es in Shanghai bekommen, produzieren kann.
Okay, dann sind aber auf jeden Fall die Daumen gedrückt, dass das in Zukunft vielleicht noch anders zu lösen ist. Und wenn ich
Ja.
jetzt Kunde, Kundin bin, wo kann ich eure Produkte ja bekommen, kaufen? Wo muss ich, was ist da meine Anlaufstelle?
Also wir haben eine eigene Webseite und sind da auch gerade dabei, den Online-Shop auszubauen, ist aber allerdings noch nicht fertig. Das heißt, im Moment kann man es noch nicht über unseren eigenen Online-Shop kaufen, sondern nur auf Amazon. In Zukunft werden wir auf jeden Fall auch A, den eigenen Online-Shop haben und B, auch auf anderen Plattformen verfügbar sein. Zum Beispiel sowas wie otto.de ist ja sehr bekannt auch in Deutschland, aber bisher sind wir da noch nicht drauf. Und andere Plattformen, zum Beispiel wie Westwing, haben uns leider auch abgelehnt. Dafür ist die Marke noch nicht groß genug. Also da wird kleinen Unternehmen schon ein bisschen ein Stein in den Weg gelegt, auch weil man eine gewisse Größe haben muss, um auf manchen Plattformen zu verkaufen. Genau. Deswegen sind wir im Moment leider nur auf Amazon verfügbar. Sollte sich aber demnächst ändern.
Okay, wir bleiben auf jeden Fall up to date. Ich würde gerne auch auf eure Gründungsgeschichte zurückkommen. Du bist ja 24 Jahre alt und führst gemeinsam mit Johann dieses eigene Business und das ist wirklich schon bewundernswert in dem Alter. Bei der Vorabrecherche habe ich auf Instagram auch gelesen, dass ihr dann 2020 eure vorherigen Jobs und auch Studium gekündigt bzw. gestoppt habt und dann in Johanns 18 Quadratmeter Wohnung Tag und Nacht mehrere Wochen wirklich an dem Unternehmen gearbeitet habt. Das war ja bestimmt eine sehr intensive Zeit, oder? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie sich das für dich angefühlt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also das war eine sehr intensive Zeit. Also Johann hat sein Studium aufgehört. Ich habe meines noch vollenden können, genau zum selben Zeitraum. Er hat es aufgehört und wir haben damals beide in Karlsruhe gearbeitet, auch für ein Startup als Softwareentwickler. Und wir haben diesen doch recht auch zukunftsträchtigen Job aufgegeben damals, weil wir gesagt haben, wir wollen uns auch voll und ganz auf unser Unternehmen konzentrieren. Ich glaube zumindest jetzt auch nicht der bekannteste Weg. Also normalerweise machen Gründer das ja aus einem Job heraus oder so etwas, was auch durchaus Sinn macht, weil du dich halt selbst finanziell tragen kannst durch deinen Job und dann nebenberuflich gründest. Aber wir waren beide so, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach 100% geben und voll dahinter sein. Und dazu gehört es, dass wir einfach sagen, okay, wir kündigen unseren Job und wir gehen da voll rein in unser Unternehmen. Und das hat natürlich auch Rückschritte gehabt, weil erstmal das Einkommen ausgeblieben ist. Aber wir haben dann gesagt, das ist es uns wert. Dafür konzentrieren wir uns voll und ganz darauf. Und genau, ich habe damals auch vorübergehend in Karlsruhe gewohnt, aber hatte zu dem Zeitpunkt dann keine eigene Wohnung. Und habe dann bei Johann eben in der 18 Quadratmeter Wohnung haben wir zusammen gewohnt und haben untertags größtenteils gearbeitet, noch für das Startup damals als Softwareentwickler. Und abends, nachts dann für uns selbst. Genau. Habe am Boden geschlafen auf einer Luftmatratze.
Also man hört, du hast da alles gegeben und jetzt war ja wirklich auch alles auf eine Karte gesetzt, was ja sehr mutig ist, schon auch ein Risiko. Was treibt dich denn an, so intensiv und so nach vorne gerichtet an dieser Idee zu arbeiten?
Also ich wollte eigentlich immer mein ganzes Leben lang, und das will ich auch nach wie vor etwas aufbauen. Das ist auf jeden Fall mein größter Antriebspunkt, dass ich etwas Eigenes aufbauen möchte, und zwar etwas, worin ich Sinn sehe, wo ich denke, ich kann etwas beitragen dazu, etwas vielleicht verbessern. Eine kleine Industrie, selbstverständlich bei uns jetzt die Stoffservietten, aber ich kann bessere Qualität anbieten zu einem genauso guten Preis, vielleicht auch einem besseren Preis und nachhaltiger wie die Konkurrenz. Und da habe ich das Gefühl, ich ja irgendwie gebe ein bisschen etwas zurück und kann so auf meine Art und Weise etwas beitragen. Wohle der Gesellschaft klingt natürlich jetzt halt blöd, aber sag ich mal, ja, einfach so meinen kleinen Beitrag dazu leisten.
Hast du auch noch Tipps an junge Gründer und Gründerinnen? Also was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, wenn ich mich für einen einzigen Tipp entscheiden würde, dann würde ich sagen, einfach mal loslegen und nicht das Ganze, ja, zu overoptimizen, weil ich glaube, dass man seinen Weg schon findet und Fehler sind unausweichlich. Also wir haben es schon sehr, sind es strukturiert angegangen und haben versucht, wirklich das alles im Vorhinein zu sehen irgendwie und Fehler dort zu vermeiden. Aber ich glaube nicht, dass es der beste Weg ist. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man einfach mal ein bisschen drauf losmacht. Natürlich nicht in einem kritischen Bereich. Also man soll nicht all sein Geld und all seine Ressourcen auf eine Karte setzen. Mit abgewägtem Risiko einfach mal machen. Schauen, was dabei rauskommt, Feedback einsammeln und, sage ich mal, diese Feedback-Schleife etwas schneller zu machen. Das, glaube ich, würde ich sagen, wenn mich jemand nach einem Tipp fragt.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp und ja, hindert vielleicht auch Leute dann sonst immer daran, irgendwas neu zu starten. Aber wenn man wirklich mal sagt, ich traue mich jetzt und mache das jetzt, habe ein paar Sachen abgewogen, aber sonst stürze ich mich da rein, das könnte ganz gut klappen. Das ist bestimmt sehr gut für alle, die jetzt zuhören und sagen, sie haben da eine Idee. Kommen wir langsam zum Ende des Gesprächs und zurück zu JF Kitchen nochmal. Was sind denn die Visionen dahinter? Also wie soll es die nächsten Jahre mit dem Unternehmen weitergehen?
Also wir wollen JF Kitchen auf jeden Fall ausbauen und zwar eigentlich auf allen Ebenen, also sowohl vom Sortiment her. Wir wollen eigentlich in jedem Bereich Küche und Tableware ein Produkt haben, beziehungsweise eine Art von Produkt mit unterschiedlichen Varianten, logischerweise, wie jetzt bei den Stoffservietten auch. Wir haben natürlich unterschiedliche Farben, aber wir haben jetzt halt nicht zig unterschiedliche Stoffservietten. Und genau dasselbe Schema wollen wir eigentlich fortführen mit auch Küchenutensilien und dem Rest der Tableware-Nische. Und dann wollen wir natürlich auch expandieren auf andere Plattformen und unseren Online-Shop aufbauen und das Ganze eigentlich europaweit vertreiben. Das würde ich sagen, ist mal so die nächsten 3 bis 5 Jahre unser Ziel.
Okay, auf jeden Fall sehr spannend. Lieber Aaron, danke für das Gespräch. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und ich finde deine Ziele und auch deine Leidenschaft, welche du in JF Kitchen reinsteckst, sehr inspirierend. Ich konnte für mich persönlich auch sehr viel Unterhaltung mitnehmen und bin jetzt äußerst motiviert. Ich hoffe, den anderen, die jetzt zuhören, geht es auch so. Vielen Dank für deinen Besuch und auch alles Gute für die Zukunft.
Ja, sehr gerne. Danke dir auch.
Das war's mit der aktuellen Folge. Wenn du mehr hören willst, dann schau doch mal in den letzten Folgen unter Pinax, mehr als nur Snacks, hier auf Spotify vorbei und folge uns dort auch gerne. Noch mehr von Pinax gibt es auch auf Instagram oder unter pinax.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.